lokale Aufnahme starten.
Läuft. Hast du gemacht, Felix?
Habe ich gemacht, ja.
Hast du?
Hast du gemacht. So. Hat sich gerade so angehört, als einer von euch einen fahren lassen, ehrlich gesagt.
Nee, das ist meine Sitzgelegenheit. Oh, das ist ja gleich das ganze Ding ja. Fenster. Nee, es ist tatsächlich hier. Ich weiß gar nicht, ich müsste den mal ölen. Das ist mein Swapper.
Ah, du hast einen Swapper für den Rücken?
Ich habe einen Swapper für den Rücken, ja.
Was kann das?
Ist auch ganz gut, tatsächlich. Da kann man ab und zu mal ein bisschen.
Das
da
ist
kannst
so ein Hocker,
du drauf sitzen
das,
und so kreiseln. Ja. Du sitzt halt nicht, du bist nie in einer flitzenden Lage. Wobei, Felix, du sitzt immer sehr gerade.
Ja,
finde ich.
Ich habe aber, auch theoretisch einen Hocker.
Hast du auch, theoretisch, aber nur
also
so,
ich hab,
so einen Küchenhocker an auf Schreibtisch gestellt.
Nee, ich habe so einen ganz coolen, den habe ich mir mal geholt, als ich mir vorgenommen habe, mehr zu stehen. Das ist so,
ja.
Den kann man richtig hoch machen.
Ah ja, also so in der
das
Art.
Das war doch gerade eine Riesenbombe, die du da in die Kamera gehalten hast.
8000 Mal so teuer. Nee, du hast immer Haltung, das ist genau, das muss ja. Ich, aber du bist als Ruderer ist das ja auch irgendwie.
Genau, eben, ja.
Muss man
genau,
das ja.
Nur wenn ich dann quasi anfange wieder zu arbeiten, dann kriege ich immer wie so ein buckliger Quasimodo in den Rechner rein, damit ich auch die Buchstaben sehen kann.
Hast du keinen Bildschirm?
Brille? Hast du keine Brille?
Wie, kein Bildschirm? Ich brauche, glaube ich, mal eine Brille. Das letzte Mal, als ich eine wollte, wollten sie mir keine geben.
Wer wollte dir keine geben?
Der Optiker. Daraus habe ich geschlossen, dass ich wohl wirklich keine brauche, wenn selbst der Verkäufer mir keine geben will.
Hattest du auch einen Augentest gemacht oder hast du gesagt, nein, möchte ich nicht, ich möchte einfach eine Brille haben?
Ja. Nein, ich hätte gerne die da. Das ist schon ein paar Jahre her. Der hat einen Test gemacht und meinte, du brauchst gar keine.
Also, ja gut. Ich glaube, man wird älter mit der Zeit. Genau, aber ja, bevor wir hier anfangen zu schuften, ja. weil du bist ja so, wollen wir mal reingehen oder so?
Wir gehen da rein.
Warte, ich höre euch aber die ganze Zeit richtig merkwürdig. Was ist denn hier los?
Sollen wir nochmal pegeln oder so einstellen?
Nein,
Pegel.
Das hört sich so an, als hätte mein Kopfhörer einen Wackelkontakt. Die ganze Zeit, Felix oszilliert die ganze Zeit zwischen meinen Ohren hin und her. Ich frage mich, woran das liegt.
Ja. Er hat einen Wackelkontakt.
Also, genau. Ja, das kann tatsächlich sein.
Gibt es das Lied oder hast du das hier?
Nee, das gibt es tatsächlich. Aus. Aber ich glaube, das ist eher so, Volker, du weißt das doch, du fährst doch mit deinem Auto auf den Ballermann, oder nicht?
Das heißt Wackelkontakt.
Ja.
Das kenne ich tatsächlich. Das kenne ich nicht, siehst du?
Hä, aber singt man sowas nicht bei Wacken? Egal.
Nee.
Gut.
Kann sein.
Soll ich jetzt mal auf den Knopf drücken oder nicht?
Wenn das jetzt besser ist, ja. Also nicht, dass du hier die ganze Zeit irgendwie Sausen im Kopf hast, weil ich auf der linken Seite von der linken zu richten und wir uns dann immer abwechseln, Felix auf die andere Seite und so in deinen Kopfhörern. Ansonsten
nee,
hau raus, sing los, sing ein.
Was soll ich dir sagen? Ne? Gerade eben hat es funktioniert und jetzt funktioniert es wieder nicht. Was stimmt nicht mit diesem Soundboard? Was ist denn da los?
Und dann kommt es irgendwann spontan.
Also, guck mal. Und damit sind wir schon da. Herzlich willkommen, Volkmar.
Hallo, herzlich willkommen, Moritz. Ja, und herzlich willkommen an die Zuhörenden hier zum Focus on DevOps Podcast. Ja, wie geht's dir?
Mir? Ach du, es ist irgendwie erst Dienstag, aber es fühlt sich schon so an, als wäre Freitag. Ne? Es ist irgendwie eine volle Woche gefühlt, aber ansonsten geht's mir gut.
Oh, das ist richtig fies, wenn der Freitag schon sich wie der Dienstag wie ein Freitag anfühlt, dann hast du noch ein bisschen, ja.
Ja.
Nee.
Ja. Also ich fühle mich so, als würde ich einen Marathon laufen. Nicht, dass ich jemals schon mal einen Marathon gelaufen bin.
darum
fühle ich mich so. Ich stell mir so vor, als würde ich so fühlen. Und damit liebe Grüße an Michael Kambeck und Tom Kehlenbeck, die unsere Kollegen, die auch schon mal hier waren.
The Marathon Mans.
Ja, die wollen nämlich Marathon laufen. Und apropos, wir haben doch einen sportlichen Gast heute hier, beziehungsweise kein Gast, sondern nun jemand, der mit zum, wie soll ich sagen, wir sind in den Keller gestiegen.
In den Kerker?
Nein. Achso,
in den Keller.
Wir sind in den Kellermann gestiegen und haben dort in den Requisiten jemanden gefunden, der dort vergessen worden ist. Und den haben wir dann wieder zurückgeholt. Felix, schön, dass du nun Teil dieses Ensembles bist.
Schön, dass ihr mich da rausgeholt habt. Ich habe verstaubt gewartet seit der letzten FOL-Aufnahme und habe da gedacht, die wollten doch kommen. Keiner hat mich abgeholt.
Niemand hat mich abgeholt.
Schönes Bild. Ich hänge aber gedanklich immer noch ein bisschen bei deiner Marathon-Analogie für die Woche. Hast du dann ab Mittwoch auch immer so einen fiesen Hungerast, wo du dich dann einfach nur so Schritt für Schritt vorwärts schleppst, um dann am Ende freitagstot umzufallen?
Ja, genau. Ja, so ist das. Am Freitagstot schlafe ich dann schon um 15 Uhr ein. Ja.
Das wichtige Kern, dass man da nicht umfällt, ist immer Nutrition. Du musst einfach, du trinkst nicht genug Kaffee unterwegs.
Das fällt mir gerade ein. Ich habe vor 2 Stunden eine Kaffeemaschine angemacht und habe vergessen, meinen Kaffee zu ziehen. Also in dem Metier sind wir schon unterwegs. Ja. Aber gut, danke für den Hinweis. Werde ich vielleicht gleich noch machen.
Gut. Aber also, zeig mal her, was treibt ihr hier denn so Fachliches?
Ganz kurz, ich habe daraus gehört, dass du auch gerne Marathon läufst. Bist du schon mal eingelaufen?
Ganz noch nicht, nee. Es steht auf meiner Longtime-Bucketlist, aber was auch immer wichtig ist, man muss sich natürlich immer gesundheitlich auch fit halten, ne, damit man das auch durchhält.
Gut. Also bist du schon Halbmarathon gelaufen?
Ja. Ich bin auch im Training schon mal 30 Kilometer gelaufen. Nur das war anderes Thema.
So viel zu geistig fit halten, Volkmar. Ich glaube, das sind Zahlen, von denen wir nur träumen können eigentlich, oder?
Ja, man versucht es ja. So ein On-Off-Ding mit mir und dem fit halten. Ich mache regelmäßig Sport 2-mal im Jahr. Das ist immer so einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und dann ja.
Du schaust auch regelmäßig mal im Fitnessstudio vorbei. Du bezahlst ja die ganze Zeit Geld, aber es tut sich nichts. Ne?
Das mache ich nicht. Das könnte ich auch nicht. Also das könnte ich wirklich nicht. Ja. Okay. Trockene Abos, da kann ich nicht mit um. So. Nee. Ja, schön, aber das ist die Neuigkeit, ne? Also genau. Der Felix wird uns jetzt so immer begleiten. Hatten wir das schon mal vorangekündigt? Nee, haben wir nicht. Wir noch nicht. Ne? Das haben wir jetzt so einfach. Ja. Die Leute sind jetzt hier einfach vom Stuhl gefallen, weil sie jetzt diese Information gehört haben. Vielleicht sind einige dabei, die den Focus on Linux Podcast gehört haben. Da war der Felix zusammen mit dem Christian und dem Jan unterwegs. Und ja, den haben wir uns jetzt zu uns geholt, um einfach mal so ein bisschen die Palette auch zu verbreitern, weil der andere Dinge weiß als wir. Mehr, viel mehr bestimmt auch.
Genau. Deswegen. Schön, dass du da bist. Das wird natürlich auch einige Änderungen in dem Podcast an sich haben, beziehungsweise in den Ressorts, die wir hier immer durchsprechen. Felix, du hast eine neue Kategorie mitgebracht. Und du durftest sie auch benennen. Was hast du dir denn da ausgedacht?
Genau, wir werden zwischendurch auch mal wieder in guter FOL-Manier so ein bisschen Deep Dive machen zu den verschiedenen Releases und Sachen, die sich eben rund um Linux, Kernel-Entwicklung, alles Mögliche tun. Was ja auch aus Sicht von Cloud-Native-Entwicklern auch mal eine spannende Perspektive ist, weil manchmal hat man ja auch oder öfter auch Dependencies. Wir hatten vor 2 Wochen bei Container Days gab es erst ein paar Talks zu Lurking Demons Down Under, Remember IP Tables oder solche Sachen. Also ab und zu schlägt das Ganze ja auch durch. Und wir berichten in dem Fall News from Down Under, also von der Unterkante quasi. Und ich glaube, das wird ab und zu ganz spannend und interessant.
Ja, das denke ich auch. Ja. Das denke ich auch. In dem Rahmen haben wir natürlich das jetzt auch nochmal ein bisschen nachjustiert. Wir hatten ja vorher die Kubernetes Core-Rubrik, die haben wir jetzt einfach mit in das Cloud-Native-Ecosystem reingenommen. Das macht einfach Sinn, weil wir festgestellt haben, es ist ja auch nicht jeden Monat ein neues Release draus und dementsprechend muss man auch nicht jeden Monat darüber berichten. Genau.
Glücklicherweise kommt nicht jeden Monat ein neues Release.
Glücklicherweise, weil genau da werden wir heute auch nochmal drüber reden. Genau, ansonsten ist alles gleich geblieben, oder? Cloud Native Security, Cloud Provider, Cloud Native Community and Events haben wir so ein bisschen, glaube ich, da halt auch nochmal ein bisschen und dann News from Down Under und Tüdelkrams. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge jetzt ist. Vielleicht wechseln wir auch das auch ab und zu mal, um unsere Flexibilität und eure Flexibilität auch zu unterstützen und behalten und dann haben wir das, glaube ich, soweit.
Denke ich auch. Oder, das ist so eine schöne Sache. Und wie gesagt, wenn ihr auch noch Verbesserungsvorschläge habt oder euch bis jetzt was gestört hat oder ihr habt auch Wünsche für bestehende oder auch für Felix neue Rubrik, dann schreibt uns gerne an podcast@sva.de. Aber ich würde sagen, damit können wir eigentlich schon direkt in das erste Ressort reinstarten. Wir haben es letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, Volkmar. Und Felix, wir sprechen heute erstmal im Cloud-Native-Ökosystem über den Elefant im Raum, beziehungsweise vielleicht den Bären. Kubernetes 1.34 ist veröffentlicht worden. Und wir wissen jetzt auch, wie es heißt. Letztes Mal genau. War noch das große Frage, wie nennen sie es? Also wie gesagt, Ufo Benitez ist mein Favorite of all time. Aber die neue Iteration heißt oder trägt den Namen Of Wind and Will. Also, frag mal.
Oh, war. Genau, das wussten wir das letzte Mal tatsächlich nicht, weil wir am Tag des Release-Datums aufgenommen haben und dementsprechend war das natürlich gar nicht möglich. Genau, was soll das eigentlich heißen? Ich finde immer die Philosophie, es ist manche sagen, gut, haben die das jetzt einfach in der KI gespielt? Ich finde das meistens ganz, ganz philosophisch und die Erklärung, die macht auch irgendwie Sinn und geht einem auch nahe. Ne? Also das bedeutet, sie berichten da über unkontrollierte Winde, die natürlich so Änderungen, gerade im Kubernetes Release darstellen, die alle gut oder schlecht sind. Das bedeutet einerseits die Segel füllen, andererseits die Boote quasi an die Seite drängen. Grundsätzlich Wind, der für Veränderungen steht und der Wille, diese Winde zu bändigen. Also das finde ich super. Und dieses, was ich noch besser finde und irgendwie interessant und ich weiß auch nicht, was der Bär da zu tun hat, ist dieses Release widmet sich für Bändi an Bären, ja? Also Bärenbändiger, war das so? Katzen, Hunde und neugierige Köpfe. Und ja, das ist Bären, ja.
Okay, also wo hast du das denn gelesen mit den, the people who release it and the bears, cats, dogs, wizards and curious minds who keep Kubernetes sailing strong, no matter which way the wind blows.
Es waren Bären.
Ja, so, tatsächlich.
Genau, es waren Bären und sie sagten auch, ja, wundert euch nicht wegen den Bären, ist ein Insider, frei nach dem Motto, ja.
Genau. Ja, aber es wird ja beschrieben, dass teilweise die Winde das Kubernetes-Schiff in alle möglichen Richtungen pusten, je nach Release, je nachdem, was gerade im Ökosystem unterwegs ist. Und vielleicht braucht es dann auch Leute, die entsprechend bärenstark sind, um das Schiff auf Kurs zu halten. Kann auch so interpretiert werden, aber wir wissen es nicht. Hier können wir nur Ideen anstellen.
Das Release, was lange braucht, um fertig zu werden, um wegen Flughafen Berlin. Nee.
Die trinken die ganze Zeit Bärenmarke, kann auch sein. Aber okay.
Das kann auch sein.
So, ja. Genau. Kommen wir mal zu den Änderungen. Die Core-Updates, Volkmar. Da gibt es was, das hat dich sehr besonders interessiert, sehe ich hier.
Nee, weil es jetzt letzten Endes auch, ich glaube, Dynamic Resource Allocation ist ein Thema. Das wird jetzt auch, ich glaube, in den aktuellen Releases halt doch mehr behandelt und hat eine eigene Rubrik. Ich weiß das gar nicht, ob das jetzt in den letzten ich würde mich dran erinnern, glaube ich, weil ich die alle gelesen habe. Also der Core von DRA ist jetzt GA, General Available quasi. Die Funktionen sind inspiriert vom Volume Provisioner, also im Grunde halt, wie ich Dynamic Volumes halt bereitstelle, das ist im Grunde halt inspiriert davon. Und was bedeutet das? Ne? Also im Grunde kann ich jetzt ein bisschen kleinteiliger Ressourcen halt allokieren, also im Grunde halt ein bisschen gezielter Ressourcen halt anfragen, weil ich jetzt natürlich mehr Ressource-Objekte habe. Ich habe jetzt also mit Resource-Claims, Device-Classes, Resource-Claim-Templates und Resource-Slides neue Objekte und habe in der Pod-Specification, da habe ich jetzt ein neues Feld, welches sich Resource-Claims nennt. Der ist dementsprechend auch default activated und ab sofort mit dem 1 war es vorher, glaube ich, auch schon, weil es, oder? Nee, war es nicht tatsächlich, weil es jetzt GA ist. Das finde ich spannend. Also da reden wir auch gleich nochmal drüber. Wir haben nochmal eine extra Sparte für Stable oder Beta-Releases in DRA. Also oder und, glaube ich sogar. Selbst die Alpha-Releases sind nochmal separat für den Bereich DRA dann halt aufgeschlüsselt. Mhm. Ja. Felix, was sagst du dazu?
Ja, ist ein Brett. Auf jeden Fall. Soll ich was sauber da sagen?
Ja, im Grunde ist es das auch. Ne? Also das bedeutet ja halt, du kannst, das, ich will jetzt nicht so viel teasern, wir kommen dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ich würde gleich weiterspringen. Ich glaube, eine Sache, also Beta haben wir jetzt in den Core-Updates, haben wir die reden und lesen, das ist immer. Ich lese es einfach vor, dann weiß ich, dann kann ich selber aufnehmen. Projected Service Account Tokens for Kubelet Image Credential Providers. Ist aktuell nicht standardmäßig aktiviert und bietet halt eine sichere Methode, um Tokens bereitzustellen. Also das bedeutet, ich kann halt kurzlebige Tokens bereitstellen in meiner Credential-Provider-Konfiguration und das funktioniert. Das ist jetzt GA. Hier muss man ein bisschen aufpassen, da hat sich noch was geändert. Da gibt es jetzt ein neues Field namens Cache-Type-Service-Account. Das ist mandatory. Mhm. Genau.
Okay, du hattest gerade gesagt gehabt, dass es für die Kubelet dient, um oder es kann dazu genutzt werden, auch um sich gegen
die Registries.
Registries zu authenticate.
Oder.
Das heißt,
genau.
Trotzdem bleibt der Secret Type für das Registry Secret erhalten oder müssen wir da jetzt entsprechend mit einem Breaking Change rechnen?
Der bleibt erhalten, tatsächlich. Das ist kein, also aktuell ist es ja auch Beta. Mhm. Dementsprechend
also zukünftig
alles
meine
so,
ich.
Wie
also,
es ist. Genau.
Rein theoretisch, das bleibt erstmal alles.
Das weiß ich nicht. Okay. Also ich glaube, es bleibt erhalten, weil du konntest ja schon immer diese Credential Provider Config gab es ja schon immer. Ne? Mhm. Das bedeutet halt nur, dass du jetzt halt mit kurzlebigeren Tokens dann halt arbeiten kannst.
Okay.
Genau. Da war auch noch, hier ist es, glaube ich, noch wichtig, das baut halt quasi auf Node Audio, also Account Node Audience Restrictions auf und dementsprechend musst du halt in die entsprechenden Airbag Rules dann halt, also quasi den Token-Empfänger, also den Service-Account dann quasi entsprechend berechtigen via Airbag. Das ist ganz gut aufgestapelt. Ich glaube, wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes.
Ganz kurz, wie hast du gerade das abgekürzt? Also das englische Wort Airbag? Das fällt mir gerade auf. Ich hab, mein Auto hat keine Airbags, aber mein Cluster. Entschuldigung.
Airbag.
Ja, Airbag.
Wie man im Deutschen so schön sagt.
Genau, Airbag. Genau, und dann ist jetzt auch noch in der Alpha enthalten, die K-YAML. Wir hatten das schon in der letzten Woche angesprochen gehabt. Das ist ein
und nicht letzte Woche, ist schon eine Weile her.
Ja, Entschuldigung, mit dir fühlt sich die Zeit wie an wie ein Flug. Genau, es ist ein neues typsicheres Ausgabeformat für kubectl, entsprechend eine Synthese aus YAML und JSON eigentlich. Ne? Das war ja K-YAML, wo unter anderem das Norway-Problem vermieden bzw. umgangen wird, ja. Beispielsweise das neue Problem war, wenn man Ländercodes angegeben hat, wie DE oder UK oder keine Ahnung was, dann war für Norway eben der Ländercode NO, was auch als false interpretiert werden konnte, wodurch einige Templates dann nicht funktioniert haben, wie sie vorgesehen waren. Das wird jetzt mit KYAML eben nicht mehr passieren, weil es eben eine Synthese ist aus JSON und YAML.
Ja, also sichereres Ausgabeformat. Genau.
Best of both worlds.
Also auch hier .0 und solche Sachen. Das wird alles, das ist alles besser, wird es.
Alles wird besser.
Ist auch irgendwie eine spannende Sache, wie quasi historisch gewachsene Implementierung oder quasi einfach, wer Code schreibt, hat recht, wer quasi den Interpreter für eben das Datenformat dann schreibt. Das war ja bei den Python-Sachen, das schlägt sich ja in Ansible auch durch. Quasi wer zulässt, dass quasi sagt, ja, aber wenn die Leute dann No schreiben, wollen wir das nicht auch als False interpretieren? Und dann lässt man No, Yes zu und dann kommt man quasi da in die Küche, statt am Anfang schon zu sagen, okay, wenn da der einzige String, der quasi als True interpretiert wird, ist ein kleines True und ein kleines False. Das haben wir vor Jahren schon in diesem Ansible Python-Universum schon mal durchdiskutiert.
Mhm. Ja. Das stimmt, das ändert sich immer wieder. Und zumal sie sich dann untereinander, es ist ja dann halt im Transfer von Sprachen oder Dingen, es ist dann halt, geht es immer wieder verloren, ne?
Ja, muss man immer wieder von vorne anfangen. Ja.
Ja, Typensicherheit ist schon eine gute Sache, wenn man weiß, worum es geht hier. Und so ein bisschen Konvention kann auch sein. Und wenn man sich mal einigen würde hier heutzutage, das ist ja auch so ein Problem.
Genau, aber erstmal floaten wir weiter den Bach runter und Entschuldigung, ich habe so wegen Typensicherheit kam ich jetzt drauf, aber ja, gut. Oh Gott.
Ein spannenderer Name für ein Länderproblem wäre, wenn es irgendwie ein Land gäbe, was als Abkürzung wirklich einfach Yes hätte, weil es einfach mit Y anfängt.
Wir können ja ein Land gründen. Was hältst du davon, Felix? Du nicht? Ich kaufe uns so einen Acker auf der Magdeburger Börde oder sowas und dann können wir da einfach, was hältst du davon?
Und das ist dann ein ganz
das Felixland.
Das ist dann ein ganz neues Problem.
Ja, finde ich gut. Ja. Gut, aber dann gut. Gehen wir mal zu den ganzen Beta-Informationen, die du dir rausgesucht hast.
Stable. Welche Stable Gradiator sind? Das ist eigentlich normalerweise für viele vielleicht gar nicht so interessant, weil sie die schon kennen. Ich bin persönlich mal durchgerannt und dachte, ach, okay, guck. das ist ja manchmal, hat man das gar nicht so auf dem Schirm. Genau, die, ich glaube, das letzte Mal haben wir schon drüber gesprochen, die Delayed Creation of Jobs Replacement Pods. Ja. Da, wo halt grundsätzlich Bedingungen halt, das bedeutet einer, der eine Pod wartet ab, bis der andere gestartet, beziehungsweise die Neu-Creation von dem Pod wartet ab, bis der neue Pod gespawnt wurde, um halt Ressourcenkonflikte zu vermeiden. Hier bezieht sich so, genau, also das ist eine Sache. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen rumgewundert, brauchen wir uns nicht länger drauf bei aufhalten. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir es abwechselnd machen wollen, Moritz, wir haben uns vorher nicht abgesprochen.
Ja, wir können es gerne abwechselnd machen, wenn du möchtest. Wir können auch den Felix mit reinnehmen. Dann ist das so ein bisschen wie PowerPoint-Karaoke, aber ansonsten
Ja,
können wir machen. Also, dann gibt es noch ein neues Feature, was stable ist, und zwar, dass es verhindert, dass Volumes nach einer fehlgeschlagenen Volume-Vergrößerung in einem inkonsistenten Zustand verbleiben. Also Recovery from Volume Expansion Failure. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie das funktioniert, Volkmar, aber vielleicht kannst du mir da eine Sichtweise drauf geben.
Ja, also dass du im Grunde halt, wenn du zum Beispiel vermutlich zu große, ich weiß nicht, ob das da auch ist, also du hast halt eine lange Zeit war das jetzt so, das war ein Bug, könnte man ja fast sogar sagen, dass das Volume, die Volume Allocation, beziehungsweise der Prozess, der da halt stattgefunden hat, gedengelt hat und in so einem Creation-Prozess dann halt war. Und im Grunde kannst du das jetzt rückgängig machen und dann entsprechend das neue Volume dann halt in place beantragen.
Okay.
Das ja, also das bedeutet, also beziehungsweise aber vergrößern.
Wie
vergrößern,
oft ist dir das über den Weg gelaufen?
Wenn du noch sagst, gar nicht. Okay, weil ich gar nicht so viel mit Inplace aktuell noch gar nicht so viel, nicht so viel damit arbeite, dass das dann halt während des Podlaufes da halt Dinge geändert werden, das ist ja schon eine größere Sache. Und das ist mir jetzt noch nicht so über den Weg gelaufen. Wobei jetzt die ganzen Themen jetzt erst in den letzten drei Releases erst so richtig groß waren. Ne? Das bedeutet halt, man kommt ja jetzt erst so richtig dahin, dass man das hat.
Hängt das nicht auch ein bisschen von dem Volume Control, also von der Provider Typ von, ja, wollte ich gerade sagen, weil das kannst du jetzt so gar nicht sagen, ich habe das jetzt gefixt für immer, quasi für alle Storage-Typen, dass Volume Expansion Failures recovered werden. Das ist ein bisschen.
Genau.
Die werden nicht recovered, du hast aber die Möglichkeit, dass diese Failures, dass du es rückgängig machst. Mhm. Wir könnten mal zu dem nächsten Punkt kommen.
Ja.
Volume, nur um so ein bisschen eine Idee zu bekommen, was jetzt alles so möglich ist. Die Volume Attributes Class for Volume Modification. Das bedeutet, es gibt eine Klasse, wo ich sagen kann, dass ich im laufenden Betrieb, also während ich das Volume auch allokiert habe, ein schnelleres Storage Backend haben will. Das muss natürlich auch, Felix, ist vollkommen richtig, es muss natürlich das Storage bzw. der CSI-Driver auch unterstützen, aber das funktioniert jetzt. Mhm. Genau. Dann haben wir noch die Structured Authentication Configuration. Also hier ist es so, dass wir jetzt von dem Attribut Flag, also dem Flag-gesteuerten Konfigurationsmechanismus weggehen, dass wir das nicht mehr beim Start des API-Servers halt mitgeben, sondern dass wir hier das Ganze über einen Authentication-Configuration-File dann bedienen. Das bedeutet, es gibt jetzt ein Kind, das Authentication-Configuration heißt, und da kann ich dann halt meine OIDC-Konfiguration reinblasen. Mhm. Genau, macht das natürlich ein bisschen einfacher, weil jetzt muss ich nicht jedes Mal den API-Server durchstarten, wenn ich irgendwas ändere.
Ja. Das ist ja auf jeden Fall auch eine im Hinblick eine Verbesserung in Richtung Security. Das nächste Stable-Feature geht auch in diese Richtung. Und zwar gibt es jetzt finer-grained Authorization, die auf Basis von Selektoren durchgeführt wird. Das heißt also, auf Basis von Labels kann man jetzt echtes Least Privilege durchsetzen. Zum Beispiel kann ein Kubelet nur Pods auf dem eigenen Knoten abfragen, indem es eben den Node-Name-Selektor verwendet und entsprechend dann auch nur dieses Ergebnis zurückerhält. Ich glaube, man muss es pro Policy machen. Man kann eine Authorization-Policy schreiben, die beispielsweise einem erlaubt, dass man eben nur Pods listen kann, die einem specific spec.nodename oder sowas zugeordnet sind, und dann erst wird es so zugeordnet.
Ja, es ist sofort natürlich los, weil das über die Policy, genau.
Genau. Das heißt also, viel das kleiner
ist aktiv.
Byte,
also es ist aktiv, ne?
Aber viel kleiner Byte, also, die dann entsprechend damit kommt.
Du musst es halt anpassen.
Ja. wurde von der Special Interest Group auf implementiert. Genau.
So, das nächste, auch Security. Mhm. Im Grunde Restricted Anonymous Requests with Fine-Grained Controls. Hier kann man halt ein bisschen granularer dann halt die anonymen Requests dann halt steuern. Also es ging ja vorher nur entweder on oder off. Also das bedeutet, entweder kann ich den APIs, die API-Ressourcen erreichen oder nicht. Oder ich muss dann halt irgendwie Service-Accounts kreieren, die dann halt Zugriff drauf haben. Mhm. Das geht jetzt granularer, dass ich jetzt sagen kann, das ist gerade für die ganzen Health-Endpoints und die Redis-Endpoints und Live, dass ich da sagen kann, gut, die sind anonymes erreichbar, um dann halt auch einfach eine Erreichbarkeit für die Monitoring-Systeme dann halt zu erzielen. Ne? Oder
ja, das hört sich
verrückte Skripts, die das abfragen. Skripts.
Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an, aber noch wesentlich spannender finde ich die nächste Änderung. Und zwar hat sich was am Scheduling getan. Ja, wir wissen alle, wenn wir den Kube-Scheduler ist in der Control Plane, sage ich mal, das Feature, was sich darum kümmert, die Pods eben zu verteilen auf den Cluster. Und nun gibt es die Möglichkeit, dass jedes Scheduling-Plugin bestimmte Callback-Funktionen registrieren kann, sodass besser geplant werden kann, wenn es Änderungen im Cluster gibt, die eventuelle Auswirkungen auf bislang nicht schedulbare Pods haben. Ja, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit GPU und AI zu tun. Ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn da wieder Kapazitäten frei werden oder sowas, die dann da gemit werden können. Auf jeden Fall kann es nun dazu kommen, dass bestimmte Plugins den regulären Back-off-Delay, den man bekommt, eben skippen können und so eben Scheduling oder Rescheduling eben schneller erfolgen kann als zuvor in bestimmten kleineren Edge-Cases.
Das heißt halt auch, dass du nicht diese Recurring-Prozesse genau. hast, dass der Pod dann ständig dann halt hochkommt, genau. Sondern dann kriegt er halt ein Event zurück von wegen, ja, zum Beispiel Speicher ist da irgendwie, ist wieder da, da ist ein Pod gestorben, jetzt kannst du, und dann kommt er da hoch. Genau. Ja, was sonst noch? Ordered Namespace Deletion finde ich super, weil das ist ja immer so ein Ding, also Namespace, also wenn ich jetzt tatsächlich über eine Namespace-Löschung gehe, dann knallt er einfach alles gnadenlos weg. Hier ist es halt geordnet und er wird dafür sorgen, dass erst die Pods gelöscht werden und wenn die weg sind, dann wird er halt mit den anderen Ressourcen weitermachen, damit sich die Sachen nicht im Wege stehen. Mhm.
Dann gibt es noch eine Änderung, sage ich mal, in Kubernetes, die dafür sorgt, dass wenn man jetzt gerade größere Gruppen an Ressourcen abfragen möchte, beispielsweise über die API, dass es dann eben schneller geht als zuvor. Und zwar war es zuvor so, dass Clients, die über die API versucht haben, beispielsweise ja Hunderte oder Tausende von Pods oder CRDs abzufragen oder irgendwelche Manifeste sich zu holen, dann war eben der API-Server in der Control Plane dazu da oder beziehungsweise dazu angehalten, diese ganze Sammlung an Objekten, die eben in Kubernetes oder in dem Cluster existieren, in einen Memory-Buffer zu serialisieren, wodurch das eben einen extremen Overhead erzeugt hat und einen Substantial, also so wird es zumindest beschrieben, Substantial Memory Pressure erzeugt hat, der eben zu wirklich signifikanten Performance-Schwachstellen oder Engpässen führen konnten und eben auch die Stabilität von genannten Clustern mit einbeziehen konnte und eben auch ein bisschen tangieren konnte. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist jetzt über einen Streaming-Mechanismus gelöst, der eben dafür sorgt, dass diese Formate, die im Hintergrund da arbeiten, entsprechend aufgebaut worden sind, wodurch jetzt entsprechend mehr mehr kleinere Memory Allocations vorgenommen werden können, wodurch es eben einen wesentlich kleineren Footprint gibt, der auch ein bisschen managebarer für den Cluster wird.
Ja.
Ich hatte allerdings noch nie ein Problem gehabt, wo ich derart viele Ressourcen abgefragt habe, dass mein Cluster in die Knie gegangen ist.
Die Frage ist, glaube ich, die Größe des Clusters. Ne? Wenn du dann so einen riesigen, fetten Cluster fragst und dann machst du mal ein Resource All, keine Ahnung, also kubectl, ja, okay, get all, bla.
Die Frage ist, in welchen Kontexten ist das wirklich eine zielführende?
Das ist wirklich, ja, weiß ich natürlich nicht, wenn der Automation vielleicht dahinter sitzt und der möchte halt tatsächlich nur eine Abfrage machen. Jetzt ist sie günstig, vorher war sie ziemlich teuer. Ja, das ist, ja, das macht natürlich auch tatsächlich, ist es ja gut für die Performance auch letzten Endes. Also ein Pods minus A, das kann ja schon mal sein. Und dann hast du halt einen großen Cluster, wo dann vielleicht doch mehr Pods dran sind, dann ist das halt auch schon Thema. Ne? Also wenn du das dann halt minus A, O, YAML, keine Ahnung, dann hast du ja schon ein bisschen an Datensatz, den er da rausklemmert.
Ja. Und dann gibt es noch ein Feature, was eingeführt worden ist als Beta in der Kubernetes-Version 1.31 und das ist eine etwas widerstandsfähige Watch-Cache-Initialization. Und zwar geht es da um den Kube-API-Server, der eben entsprechend auch in der etcd sitzt, der eben entsprechend für den aktuellen Cluster-State verantwortlich ist und den eben in der etcd persistiert. Es konnte in der Vergangenheit dazu kommen, wenn eben dieser besagte Kube-API-Server noch nicht hochgefahren worden ist oder noch nicht fertig initialisiert worden ist, dass dieser Watch-Cache nicht vernünftig angesprochen werden konnte. So habe ich das zumindest verstanden. Und ja. Das wurde jetzt ein bisschen robuster gestaltet, sodass eben man da also, besser mit arbeiten kann, sag ich mal.
Genau, also er konnte angesprochen werden. Das Problem ist aber, dass die Informationen, die er geliefert haben, halt teilweise nicht konsistent waren, weil er dann halt noch nicht fertig war, genau. Alle Informationen hatte. Und nur hat er halt so
muss man den nochmal durchdrehen.
Hat halt eine Bedingung, ist dann oben und nimmt natürlich dann auch Anfragen erst entgegen, wenn er dann auch wirklich da ist. Ja. Genau. Relaxing DNS Search Path Validation. Hier ist es so, dass man halt in der DNS-Config jetzt mit einem Dot quasi in den Search-Einträgen sagen kann und zeigen kann, also die Bedingung setzen kann, dass er halt nicht mehr, vielleicht muss ich ja gleich nochmal ein bisschen direkter ins Detail gehen, nicht mehr dieses ganze Cluster.blub-Gedöns da hinten anhängt, sondern dann natürlich den DNS lädt. Das hat den Vorteil, weil das Problem ist natürlich, also es hat einen Performance-Vorteil, weil der ja so sukzessive die Kette halt runtergeht, dass er jetzt sagt, okay, gut, ich teste es erstmal mit Cluster.punkt als lokalen DNS und dann irgendwann mal bin ich dann da, dass ich dann www.google.com statt einem www.google.com .svc.cluster.local habe. Und das kann ich halt damit jetzt erstmal ausschließen. Also, dass ich dann halt den Dot setze, dann weiß er halt, okay, gut, alles, was gedottet ist, wird halt umgangen. Das kann natürlich ein Nachteil sein, war so in meinem Gedanken, wenn ich das mache, dann ist es natürlich ein Nachteil, wenn er dann halt, wenn ich zum Beispiel einen Service aufrufe, der namespace-übergreifend ist, habe ich ja trotzdem zwangsläufig einen Dot dazwischen. Ne? Das bedeutet eigentlich, dass ich natürlich namenskonform beziehungsweise halt auch schon ein sinnvolles Schema habe, beziehungsweise entweder mit FQDN arbeite oder halt nur mit Namen. Ne? Also ich glaube, so eine Zwischending ist dann halt, glaube ich, immer eine ungünstige Idee. Dann funktioniert dieses Prinzip ganz gut. Ansonsten kann man das mit NDOTs in dieser DNS-Config auch nochmal ein bisschen granularisieren. Also dass man jetzt sagt, okay, gut, ja, dann erwarte ich dann 2 Punkte oder so.
Ja. Ja. Finde ich gut. Dann gibt es noch eine weitere Änderung, nämlich die Sleep Action für Container Lifecycle Hooks. Und zwar, wir alle kennen, glaube ich, die Container Hooks, die eben beim Start, zum Beispiel Post-Start oder beim Stoppen, Pre-Stop, bevor eben ein Container geshutdown wird, sage ich mal, ausgelöst werden. Aus verschiedenen Gründen konnte es da eben dazu kommen, dass man eine Verzögerung einbauen musste, um eben zu warten, bis spezifische Aspekte im Container eben hochgefahren sind oder nicht. Und das hat man dann wahrscheinlich über Sleep gemacht in einem Command oder sowas. Das muss man jetzt nicht mehr machen. Das ist jetzt eben nativ in die API integriert worden. Man kann jetzt einfach direkt einen Post-Start-Sleep oder einen Pre-Stop-Sleep machen, womit wir eben 10 oder 5 Sekunden, je nachdem, was man jetzt wirklich da einträgt, eine Gnadenfrist bekommt, bevor wirklich losgelegt wird. Das ist seit Kubernetes 1.34 eben jetzt mit drin als stable und kann eben auch genutzt werden. Also wenn ihr eure Workarounds aus euren Shell-Skripten entfernen wollt, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das vorzunehmen.
Jo,
ganz genau, cooles. Dann gibt es noch was für unser Linux.
Ich will das sagen.
Wieso? Hör mal.
Weil ich darauf gewartet habe. Das ist im Grunde dieses Linux.
Darauf,
Linux
deswegen Note, haben wir das jetzt alles gemacht. Note, deswegen haben wir uns jetzt die ganze Zeit durch die ganzen Sachen gequält, damit du zu den genau Linux Swap so kommst.
Okay. Ja. Linux Node Swap Support. Der ist jetzt tatsächlich, jetzt muss ich nochmal durch, das ist stable. Das Ding ist stable. Das ist, glaube ich, seit 1.24 oder so ist es schon in Beta, Alpha, was weiß ich. Das ist jetzt stable. Mhm. Und ist aber nicht per Default activated. Das bedeutet, also NoSwap ist configured. Man müsste dann halt sein Kubelet nochmal dazu bringen, dass es Swap macht. Mhm. Der Primary Mode ist Limited Swap, was einfach nur bedeutet, dass die Pods nur in dem Rahmen, in dem sie dann
Sie haben die Requests und Limits und praktisch nur in dem Rahmen, wo die Limits entsprechend nicht ausgenutzt sind, überhaupt swappen dürfen.
Genau, genau so. Ja. Danke.
Und NoSwap ist weiterhin ein Standard, wenn du sagst, ich muss es aktuell anschalten.
Genau, ja. Absolut.
Okay.
Das ist im Moment noch das Thema. Aber es ist, glaube ich, ja, ich glaube, das ist eine philosophische Frage, aber ich glaube, in dem Kontext ist das gar nicht so schlecht, weil OOM ist für mich erst groß geworden, als ich Kubernetes, also das ist eher ein größeres Problem geworden, als ich Kubernetes genutzt habe. Das war im Linux-Bereich. Da musste man ja schon falsch kalkulieren und dann hat man sowieso Swap gehabt. Ne?
Ja.
Ja.
Du hast ja jetzt einen Swap. Du sitzt doch gerade auf dem Swapper, oder?
Ich sitze jetzt auf dem Swapper.
Ja. Swapper, ja, genau. Entschuldigung. Ja. Okay, dann gibt es noch eine weitere wunderbare Info und zwar Sonderzeichen und Umgebungsvariable. Das war zum Beispiel so eine Sache, die wusste ich gar nicht. Das ist mir nur da jetzt wegen über den Weg gelaufen. Und zwar, früher durften Environment-Variablen, also Config-Environment-Variablen, die wir entsprechend im Cluster gesetzt haben, nur klassische Zeichen enthalten. Nun dürfen sie fast alle druckbaren ASCII-Zeichen enthalten.
Feels, außer? Feels genau. Illegal.
Ja, außer mach gleich.
Das, ja. Mach das trotzdem nicht.
Ja. Warum? Warum, Felix? Was spricht dagegen?
Was? Welcher allgemeine Programmiererverstand spricht dagegen, Variablen mit Punkten anfangen zu lassen?
Ich finde das richtig gut.
Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich für .NET Core nutzt wohl viele Umgebungen, also ist zumindest in der Erklärung drin, nutzt viele Variablen, die entsprechend so beschrieben werden, die gehen jetzt direkt und ja, wie du es gerade schon gesagt hast.
Also ja. ich würde es vielleicht nicht mit Punkten anfangen lassen, aber es ist ja, sind ja auch Punkte in der Variable und das könnte ich mir schon wieder vorstellen. Also Also ja, ich jetzt selber nicht, für mich.
Das kann man dann aber kombinieren, wenn man den Variablen-Namen quasi ist gleichzeitig ein auflösbarer DNS-Name, dann kannst du den Namen der Variable auch als Content der Variable benutzen.
Genau.
Super.
Das wäre toll.
Dass der Name genauso heißt wie die Variable. Das ist auch klug.
Ja.
Das ist auch klug.
K-L-O-K.
So, jetzt kommen wir zu den Beta-Features.
Ich wollte gerade bei Node-Swap-Support noch sagen,
ja.
Theoretisch wäre das auch eine der ersten Baustellen auf dem Weg, dass das Cluster auch schlafen könnte. Wenn alle seine Pods quasi swappen könnten, dann könnte er auch hibernaten.
Das ist gar nicht so doof, ja.
Stimmt, ja.
Was natürlich ein Nachteil ist, dass man auch aufpassen muss, dass man das nicht per Default verändern kann, ne? Weil sonst kannst du ja theoretisch auch die Node quasi den Pod dahin zwingen, wo du ihn haben willst und ihn dann swappen. Ja, auch schlecht.
Ja.
Weil wenn du dann Zugriff auf die entsprechend auf eine Node hast und es schaffen kannst, quasi den Prozess an der Stelle zu swappen, ist dann an die Disk kommst, also, könnte auch ein Angriffsszenario sein.
Ja, du meinst also praktisch, dass man ein Daemon-Set von einem irgendwie wie einem Enforcer oder sowas in den Swap drängt. Ja, und dann einfach ist er weg und dann kannst du selber Sachen machen.
Ich dachte, dass man quasi dann an den Swap kommst du ja besser, also weiß gar nicht, ja, du könntest auch einen Quad, also könntest auch einen Memory-Dump machen,
ja.
Aber es könnte auch ein Vektor sein, theoretisch, ja,
auf jeden Fall.
Den Pod zu swappen und dann auf der Disk quasi reinzulesen.
Also, take notes, seek security. Genau, aber folg mal, du hast noch ein paar Beta-Features mitgebracht, über die du sprechen wolltest.
Genau, Pod-Level Resource Requests und Limits. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also es ging ja bisher nur auf Container-Ebene. Wenn man da halt im Zusammenhang, gerade bei Sidecars, glaube ich, ist das ein Thema. Ne? Also da habe ich dann halt ein übergreifendes Pod-Limit, was ich da reinpacken kann. Und dann passt das. Das ist schön. Und das Zweite, was ich noch mitgebracht habe, das kubrc-File, darüber haben wir uns aber letzte Woche, sage ich es auch schon,
in der letzten News-Folge
doch ausgiebig drüber unterhalten, was da so möglich ist, aber da kann man halt seine Preferences reinpacken, um dann halt so ein bisschen seine kubectl-Erfahrung da ein bisschen zu verbessern. Seine Experience.
Ja. Gut, aber dann wolltest du noch ein bisschen ausführlicher über die Dynamic Resource Allocation Features sprechen. Was kannst du uns denn darüber sagen? Du hast es eben angekündigt gehabt.
Genau. Da geht es jetzt tatsächlich zum Beispiel Admin Access for Secure Resource Monitoring. Da hat man halt die Möglichkeit, jetzt dadurch, dass man das jetzt so ein bisschen kleinteiliger hat, na, dass ich jetzt nicht mehr eine GPU allokiere, jetzt zum Beispiel mit irgendwie Request GPU 1. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, das kleinteiliger zu machen, weil ich jetzt diese Resource KLS.io API habe, wo ich dann Admin Access True mache und da kann ich dann halt zum Beispiel Metriken abfragen, was vorher nicht ging, weil die Ressource ja allokiert war. Die ging halt, die war nicht abfragbar, die war dann halt, die hing dann da und hat halt ihre Arbeit geleistet. Und das ist ich merke schon, ich könnte meine Begeisterung nicht teilen, aber ich finde das, find das super, genau. Ansonsten, was haben wir noch? Gucke ich hier, gucke ich da. Resource Claim Templates, das bedeutet also, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, so eine, in den Templates so eine Bedingung abzuhören. Also wenn ich so Ressourcen definiere, dann habe ich ja die Möglichkeit, da mehrere Möglichkeiten zu hinterlegen jetzt, indem ich dann halt dieses Feature Gate DRA, also dieses DRA, das war bisher so,
Prioritized List, ja.
Dass ich das enable, das ist jetzt enabled by default und da habe ich dann so ein Field Name First Available, wo ich dann halt die optionalen Ressourcen dann halt also die Claim-Möglichkeiten dann halt irgendwie da auflisten kann. Mhm. Auch gut. Ja, also das bedeutet, dass er da halt potenziell Dinge nicht auf Fehler laufen, sondern dann halt ihre Alternativen nutzen, wie zum Beispiel, ich will jetzt, ich habe eine Nvidia, aber da ist auch nochmal irgendwie noch eine AMD-CPU irgendwo dahinter. Hm. Was haben wir noch? Warte. Ich muss da manchmal auch ein bisschen überlegen. The Kubelet reports allocated DRA-Resources. Das bedeutet halt, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, nicht nur CPU und Memory abzufragen, sondern auch, was ansonsten über die Dynamic Resource Allocation halt so an dem Pod dranhängt. Das weiß das Kubelet jetzt und kann es halt entsprechend abfragen. So habe ich halt auch natürlich noch eine granularere Information, was da so an dem Pod dranhängt für Ressourcen, außer Memory und CPU.
Jetzt ist natürlich die Frage, dadurch, dass es jetzt GA ist, um da jetzt mal nochmal das größere Ganze zu sehen, ja, die Änderungen sind natürlich spannend, aber seht ihr beiden Use Cases, wo ihr sagen würdet, okay, ich habe vielleicht den ein oder anderen Cluster unter mir oder ich beobachte den einen oder anderen Cluster, wo ich das direkt mal ausprobieren kann, beziehungsweise wo mir das wirklich gerade weiterhilft oder ein Problem löst, was ich die ganze Zeit schon hatte? Ich gucke da genau in Richtung von deinem AI-Cluster folgbar.
Ja, genau, solche Sachen. Also ich habe zum Beispiel zwei unterschiedliche GPU-Nodes. Da habe ich halt die Möglichkeit, da Dinge einerseits natürlich abzufragen, jetzt aber auch andere Bedingungen zu hinterlegen. Mhm. Jetzt ist natürlich irgendwie alles eine Ressource, was ich da irgendwie dranhängen kann an Gerät. Ne? Also dementsprechend, da denke ich halt auch an so Interfaces wie, was weiß ich, irgendein ZigBee-Interface, was ich mir da halt dranhänge und was ich da halt vielleicht auch allokieren kann. Da gibt es schon Use-Cases, ob ich dazu komme, die mal durchzuspielen, das glaube ich jetzt wahrscheinlich eher nicht, weiß ich nicht. Aber es wird ja lange im Winter.
Wird ein langer Winter. Aktuell ist es so, das ist, glaube ich, sehr, also für den Daily-Betrieb jetzt nichts, für meinen Daily-Betrieb zumindest jetzt nichts weltbewegend Neues, was mir jetzt die Arbeit extrem vereinfacht, aber vielleicht kommen wir eines Tages nochmal dahin, wo wir das wirklich einsetzen werden.
Also ich glaube im GPU-Bereich, also wenn du dann halt solche Projekte, dann fühlst du das schon.
Ansonsten auf jeden Fall, klar,
wahrscheinlich viel Strömung jetzt sein in der Weiterentwicklung von Kubernetes, die da halt passiert, glaube ich. Aber da hast du natürlich schon recht, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, aber ja, ich
bin ja immer... Man muss ja sagen, dass wir leider nicht sehr stark in dem Machine Learning Aspekt von Kubernetes unterwegs sind. Die Projekte sind noch nicht zu uns rübergeschwappt, sage ich mal so, aktuell, aber ich hoffe auch, dass wir da früher oder später hinkommen. Wir haben jetzt ziemlich lang über die Kubernetes News gesprochen. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, das Release abzuschließen mit 1.34. Ich glaube, wir haben jetzt knapp 40 Minuten darüber gesprochen. Würde ich sagen, lass uns doch mal zu den weiteren Neuigkeiten aus dem Ökosystem kommen. Und zwar, es gibt Neuerungen beim Open Policy Agent. Das ist ein Graduated Project in der CNCF, beziehungsweise der CNCF. Wir kennen alle den OPA. Wir haben hier schon Witze darüber gemacht, dass Volkmar und sein Opa im Cluster unterwegs sind. Aber was genau ändert sich denn da?
Genau, die Ersteller vom Opa sind also quasi Joint Apple heißt es. Also das bedeutet, die sind zu Apple gegangen. Mhm. Ne? Was das jetzt letzten Endes bedeutet, also es bedeutet erstmal, es ist nach wie vor ein CNCF Graduated Project, das wird es nicht ändern. Ich weiß persönlich gar nicht so richtig, ob es in irgendeiner Weise was in dem Artikel steht halt nichts drin, dass sich was ändert. Vielleicht ist es gut, vielleicht auch schlecht, natürlich. Also ich glaube, sie haben natürlich auch eine gute Unterstützung durch Apple, vermutlich, die da passiert. Aber das ist es. Aber es bleibt alles beim Alten. Das ist wieder das alte Lied, ne? CNCF-Projekte, das sind dann halt auch entsprechend.
Genau. Die Frage, die jetzt auch irgendwie da damit immer im Raum steht, ist auch so ein bisschen, was jetzt genau mit der Firma hinter OPA passiert. Ne? Das ist ja dieses Styrer und nicht nur das, nicht nur die eigentlichen Ersteller, sondern steht auch in dem Artikel drin, dass viele Teammitglieder auch, also von Styrer zu Apple gewechselt sind und dort entsprechend auch ihre Arbeit weiter fortfahren an diesem Projekt. Apple ist natürlich auch extrem aktiv im cloud-nativen Ökosystem. Ne? Man sieht auch immer wieder Talks von Apple-Mitarbeitenden auf der KubeCon und so weiter und so fort. Sehr aktiv auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwelche tiefgreifenden Änderungen erstmal für den OPA hat. Ja,
hier steht, Apple ist
enthusiastisch.
Das nächste Mal nehmen wir wieder morgens auf. Ich bin völlig durch hier, das gibt's ja gar nicht. Enthusiastischer Opa-User. Dementsprechend, also da Opa. Dementsprechend kann man da halt natürlich auch erwarten, dass da halt auch eine gewisse Erwartungshaltung an der Stelle da auch da ist, dass man da diesen Schwung aufnimmt.
Also nehmen wir mit, haben wir immer verbucht. Und wenn OPA in Zukunft das gleiche Schicksal ereilt wie unser nächster Punkt, was eine tolle Überleitung, dann wissen wir, bei wem wir uns beschweren sollen. Nämlich der Excellent Secret Operator. Wir hatten es letztes Mal gehabt. Da gibt es Neuigkeiten. Felix, du kennst dich wahrscheinlich besser mit dem ASO aus als wir beide zusammen. Hast du was mitbekommen?
Du hast die Geschichte sogar mir schon erzählt, oder Felix? Das warst du doch.
Ach so. Dass sich quasi die Community darum wieder ein bisschen gefangen hat. Und dass das Ganze irgendwie auch, es hat sich vor allen Dingen auf Reddit entfaltet, wo das auch mehr announced wurde. Und an der Stelle gab es quasi diese drei Akte. Erst den großen Big Bang quasi. So, hey, wir schaffen das nicht mehr und ne, wir stellen das Projekt erstmal, wir stellen die Releases ein. Dann eine große Welle von Solidaritätsbekundungen, die natürlich auch über diesen konkreten Anlass hinaus natürlich die Wichtigkeit für allgemeines Open Source Engagement zeigen. Auch mal wieder quasi, das ist ja so ein typisches Ding, zu sagen, die Firmen wachzurütteln, die das quasi dann Free Lunch nutzen und zu sagen, hey, so geht das nicht quasi, ihr setzt das in allen großen Projekten ein, aber keiner fördert und keiner macht mit, so, ne? Mhm. Oder Major Contributions. Gab es ja auch dann viel zitiert, es haben sich sehr viele Leute wohl gemeldet. Die Konsolidierung war dann allerdings im näheren Umfeld, also die erste Reaktion, die dann quasi danach, der zweite Akt quasi, der dann kam, war, hey, wir haben Leute irgendwie gefunden, mit denen wir uns jetzt konsolidieren. Die kommen aber alle aus unserem näheren Umfeld. Was auch zum Teil zu verstehen
ist. Beim Aufwachen nach rechts geguckt und gesehen, da liegt ja noch ein Maintainer neben mir.
Aber wir haben ja doch noch welche.
Ja, das ist ein bisschen so, dass quasi einer von uns jetzt ein größeres Projekt hat und dann quasi da im Internet groß fragt und dann melden sich die Arbeitskollegen und sagen so, ich kann dir auch helfen. Nein, so war es wahrscheinlich nicht. Aber ich kann das bei dem Projekt auch verstehen, weil man auch nicht ohne weiteres da ja irgendwelche anderen Leute Maintainer-Rechte geben kann, die man noch gar nicht kennt. Ne? Das heißt, man muss schon auf der Basis, vor allem bei halt solchen Projekten, wo es halt auch um mehr Security-relevante Sachen geht, schon ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen. Das verstehe ich komplett. Und so haben sie sich da wohl jetzt langsam konsolidiert und das Ganze findet nach und nach wieder auf einen quasi soliden Pfad zusammen. Ich glaube, neue Release gibt es noch nicht. Also zumindest hatte ich da jetzt noch nichts mitbekommen.
Aber die Auf-Wiedersehen-Meldung ist, beziehungsweise die Einschränkungsmeldung ist auf GitHub zumindest schon mal raus. Ne? Da stand's.
Ja. Genau. Aber ja, das eigentlich als Fazit ist so ein Back to Normal. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ja. Es ist halt auch, also der Kampf ist ja nicht erst seit gestern entstanden, ne? Das ist ja quasi dann eine Dauerbaustelle.
Aber es geht jetzt erstmal weiter. Wir haben auf jeden Fall mitbekommen, dass es, auf den Container Days habe ich da ein bisschen Werbung für gemacht, glaube ich, in meinem Talk. Das war ein kleiner Fiebertraum, mein Talk auf den Container Days, deswegen kann ich mich da nicht so ganz dran erinnern, was ich da gesagt habe, aber da habe ich das auch nochmal erwähnt. Aber speaking of Container Days, das ist doch mal eine spannende Sache. Felix, du warst auch auf den Container Days, wie war dein Talk?
Ja, war gut. Ich hoffe, dass der ein oder andere, der vielleicht da war, das irgendwie in guter Erinnerung hat und auch ein bisschen was mitgenommen hat. Ich bin ja schon sehr gespannt. Ich glaube, die Aufnahmen sind noch nicht draußen. Mhm. Ich bin mal ein bisschen gespannt, wie das dann, ob sich Erinnerungen und die objektive Aufnahme dann auch decken, wie das so war. Ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war, glaube ich, ganz gut.
Ja, ich fand euren Vortrag auch extrem gelungen. Der Leon Krass hatte noch gesagt gehabt, dass er manchmal Persistent Volume Claims und Secrets verwechselt hat oder sowas. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also man konnte euch sehr gut folgen. Entsprechend, wenn es dann mal online kommt.
Bei so einem Talk hört doch sowieso keiner zu. Das ist
also.
Aber bei mir ist es auch
vielen Dank für deine aufbauenden Worte, Volkmar.
Ich war ja auch nicht da. Dementsprechend, aber bei mir ist es so angekommen, dass ihr drei guten Talk gehabt habt.
Ja. Genau, und ich habe noch eben dran gedacht, irgendwo im Pad war auch ein Punkt, wo du Volkmar gerade darauf hingewiesen hast, auf die Betonung von den englischen, also von den Abkürzungen. Mhm. Da war auch so eine Sache. Und Leon hat mir vorher noch dreimal eingeschärft, dass ich auf Bühnen nicht JVTs sagen darf.
JVT, also, ja, okay. Hast du aber JWT dann gesagt, ja.
Ja, hat er mir vorher sehr eingebläut.
Okay, ja. Das ist gut. Ja, du meintest wahrscheinlich Airbag, oder? Wo wir gerade darüber gesprochen
haben.
Ach ja,
ja.
Das kann auf jeden Fall auch ein geflügeltes Wort werden. Genau, aber ich habe ja auch meinen Talk gehalten auf den Container Days und da war es, ich habe die moderne Softwareentwicklung mit der Titanic verglichen und habe mir dann eine Schwimmweste angezogen. um da zu symbolisieren, dass man vielleicht baden gehen könnte. Aber ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann sich so ein bisschen zum Affen macht, um die Leute am letzten Messetag nochmal ein bisschen wach zu rütteln und man guckt dann nur in leere Gesichter. Ja, also wenn euch der Vortrag gefallen hat, dann
Einrad. Freut mich das. Immer Einrad.
Einrad fahren. Ja, Einrad und jonglieren, das glaube ich das nächste Mal. Ja. Ne? Ja. Einrad fahren, jonglieren und dann vom Vault erzählen. Finde ich gut. Okay, aber weiter zum nächsten Thema. Und zwar vielleicht auch hier interessant für unsere Stuttgarter Bubble. Crossplane 2.0 ist herausgekommen. Wer hat sich damit beschäftigt?
Patrick.
Es ist schon am August rausgekommen tatsächlich.
Ja, das fällt auf jeden Fall auch ein bisschen in meinen Schwerpunkt. Was man sagen kann, man kann auch wieder einen Bogen schlagen zu Container Days, zu Themen, die allgemeine Open Source Community da gerade beschäftigen. Und zwar kann man das festmachen direkt an der ersten Neuerung von Crossplane 2. Und zwar Application Support, also dass man quasi Kubernetes-native Ressourcen auch in die Compositions inkluden kann. Das heißt, man kann im Prinzip die Composite-Ressourcen können im Prinzip dann auch bestehen aus verschiedenen Kubernetes-Sachen, sodass man einen Helm-Äquivalent oder quasi einen Deployment auch bauen könnte, zu sagen, okay, das ist eine Applikation und diese eine Ressource, diese CRD, erzeugt eigentlich quasi die typischen Sachen, Deployment, Volume Claims und Stuff. Und das erinnert euch an welches Projekt? Ich habe es auch mit ins Pad geschrieben.
Naja, woran erinnert? Okay, ich weiß es nicht leider.
Okay, das ist quasi sehr ähnlich zu Crow, was auch sehr viel Hype quasi ja gerade erfährt in der.
Du musst jetzt aber auch erzählen, was, was Crow ist für den geneigten Zuhörenden.
Genau. Crow als allgemeiner Kubernetes Resource Operator, die Idee, also CRDs zu erstellen, die dann wiederum andere Kubernetes-Ressourcen erzeugen, sodass man im Prinzip, Objekte nicht als Release über einen Helm oder sowas einspielt oder quasi über die Kubernetes API einzeln, sondern man erstellt halt eine CRD, ein CRD-Objekt und das erzeugt dann im Prinzip das Deployment im Hintergrund. Ist, obwohl es quasi noch gar nicht GA ist, sondern noch in einer 0. irgendwas Version, schon relativ groß, also relativ viele Leute verfolgen das, kommt auch aus dem Google-Kosmos und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahren vielleicht auch mal quasi einen First-Level-API-Objekt werden könnte. Mhm. Gab es auch einige Talks und Diskussionen dazu. Und im Prinzip ist das spannend, weil das ist so eine ähnliche Ecke. Ne? Ja.
Da habe ich auch gerade geschnarcht. Also tatsächlich hatte ich sogar so ein Battle mit Patrick, wo er eine Crossplane-Composition gebastelt hat und ich Crow und wir das halt auch irgendwie ans KDP, also Kubernetes-Developer-Plattform dann halt dran gedingelt haben. Weil das ist natürlich immer, du kannst halt wunderbar kleine Objekte schaffen, die dann halt Großes bewirken, sag ich mal so. Ne? Also du reduzierst es halt auf ein Minimum. Genau.
Ja.
Ja. Ich glaube auch, genau. Wie du es gesagt hast, auch gut. Ne? Also das ist tatsächlich, das ist irgendwann mal First-Level-API-Objekt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es da halt mit drin spielt. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ach so, ja, was ganz spannend ist, dass quasi in dem Ansatz auch von Kroll direkt mit drin, also auch die Google-Leute, präsentieren das im Zusammenspiel mit dem Google Cloud Operator. Ich glaube, der heißt auch, hat eine andere Abkürzung. Aber auf jeden Fall diese Idee, dieses Pattern, dass man einen Cloud-nativen Operator hat, der eigentlich die einzelnen Objekte, die die Cloud-API bietet, wiederum als CRD exposed. Das bieten eigentlich alle drei größeren Hyperscaler an. Und damit kann man natürlich mit Crow zusammen, wenn die anderen Objekte, die man dann infra braucht, ausschließlich Cloud-Objekte sind, zum Beispiel eben du, ne, du deployst halt GCP-Objekte um das Cluster rum und dann in einem Cluster und sowas, dann kann man damit natürlich alles machen. Der Vorteil theoretisch bei Crossplane und der Composition ist ja über das größere Ökosystem drumherum aktuell, dass du quasi dann noch piggybacken kannst auf quasi, ja, eben Terraform-Providern, allen möglichen und natürlich eine größere Provider-Auswahl hast. Das heißt, dein aktueller Stack ist natürlich mächtiger. Du könntest natürlich auch beides komponieren und prinzipiell Crossplane-Objekte mit Crow erzeugen, aber das wäre natürlich wieder ein bisschen Doppeldruck. Und ich könnte mir vor, also ich über die nächsten Jahre, wenn man diesen Weg fährt und sagt, okay, Infra als CRD ist quasi das, was ich machen möchte, dann sind das aber, glaube ich, da entstehen da zwei valide Pfade. Ne, die man da gehen kann. Also zwei Architekturen, die im Prinzip Ähnliches erreichen mit anderem Tooling. Da kann man sich eigentlich aussuchen, was man lieber mag, was besser zum eigenen Stack passt. Ob man jetzt Crow und den nativen Cloud-Operator nimmt oder dann noch selbstgeschriebene Operator oder ob man sagt, okay, ich habe jetzt, ne, Crossplane und da quasi möchte ich das Terraform-Ökosystem da weiter nutzen. Oder die anderen
oder Sachen. Oder beides. Oder alles. Das geht auch. Das ist ja infrastrukturell, das ist ja auch nicht clusterbezogen und wenn du dann halt, ja, das ist eine gute Frage, ja. Aber das ist, ja, genau. Also im Moment sind sie redundant, aber ich finde halt, Crossplane hat natürlich dann größer, deutlich längeren Arm. Aktuell noch, weil wir wollen ja alles irgendwann mal containerisiert haben und in Kubernetes laufen haben.
Ja.
Nein, natürlich nicht.
Genau, oder also doch, was sonst noch neu ist bei Crossplane 2, ist, dass man die einzelnen Ressourcen im Prinzip in Namespaces erstellen kann, das dann auch in Crossplane zu einem Namespace führt. Das könnte man im Prinzip als Self-Service dann den Leuten erlauben, in bestimmten, also bestimmte Objekte in ihrem Namespace zu erstellen. Und es gibt noch einen Operation-Type und mit dem kann man so Jobs quasi, ne, bestimmte Sachen noch machen. Ja, das muss ich mir auch nochmal, das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber das klingt eigentlich ganz cool. Da müsste ich nochmal ein bisschen mit rumspielen.
Und wir können ja auch mal Patrick dann nochmal in, genau, die Sendung holen.
Würde ich, ne, auch sagen.
Das wäre auch wieder ein Grund, Patrick. Dann können wir uns da auch nochmal unterhalten.
Genau. Also fühl dich hiermit eingeladen. Damit würde ich sagen, können wir das Cloud Native, unser längstes Kapitel eigentlich, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts schließen und zur nächsten Kategorie kommen, nämlich Cloud Native Security. Da gab es auf jeden Fall ein Beben, sage ich mal so. Und zwar ein CVE mit dem Score 10. Also am 19. September war das. Habt ihr davon, also ich weiß, Volkmar hat wahrscheinlich davon bekommen. Felix, hast du davon mitbekommen?
Tatsächlich auch über euch, über die Leute von der Arbeit so ein bisschen. Mhm. Aber ansonsten, genau, tatsächlich sonst nicht so viel. Also ich bin noch gespannt auf Eck-Sachen. Wir können das nochmal zusammen ein bisschen aufrollen.
Genau, dann lass uns das nochmal machen. Und zwar ging es spezifisch um die CVE 2025-55-241, ein wunderschöner Name, die sich auf das Entra-ID bzw. Azure-ID bezog. Und zwar gab es da eine Lücke, die intern genutzte, also intern, also meine ich mit Service-to-Service-Kommunikation, gab es wohl Tokens oder Actor-Tokens, die, sag ich mal, tatsächlich Nutzer impersonieren konnten. Und die wurden nicht ausreichend in der Service-to-Service-Kommunikation validiert. Also es konnte nicht, wurde nicht tatsächlich validiert, aus welchem Tenant der Token stammte. Und dadurch war es möglich, mit einem Actor-Token aus einem Angreifer-Tenant in einen anderen Tenant als beliebiger User aufzutreten, weil dieser User ja eben nicht validiert wurde in der Service-to-Service-Kommunikation und sich damit eben entsprechend wirklich eine Privilege-Escalation zu erwirken, bis hin zum Admin-User, sag ich mal, da aufzuschwingen und den ganzen vollständigen Tenant zu übernehmen. Also sprich, alles machen zu können. Lesen, ändern von Verzeichnissen, Rollen, Service Principal, Zugriff auf Exchange, SharePoint, Azure Ressourcen, alles Mögliche. Und diese Aktionen erscheinen dann auch wirklich als legitime Administrator-Aktionen. Weil das Token eben nicht ausreichend validiert worden ist und legitime Claims trägt. das ist natürlich ein riesengroßes Issue gewesen. Microsoft hat inzwischen die Meldung, nachdem die ersten Meldungen aufgetreten sind, das Problem gepatcht bzw. mitigiert und das Problem auch klar ausgeführt. Außerdem wurden eben Maßnahmen ergriffen, um Anfragen auf Actor-Tokens gegen diese Azure Graph API oder die ID Graph API zu blockieren. Graph ist nämlich die Legacy API, so wie ich das verstanden habe, und man soll eben auf den Microsoft Graph migraten. Das in der Kürze der Würze. Ich hoffe, ich habe das jetzt ganz gut zusammengefasst, oder habt ihr da noch was zu ergänzen?
Nein, tatsächlich nicht. Aber der Impact ist natürlich krass. Da ist die Welt einmal ein Stück zusammengerückt, weil jeder das gleiche Problem hatte oder potenziell das gleiche Problem hatte zumindest.
Bis auf Länder, in denen in denen Microsoft nicht mehr erlaubt ist. Aber genau, die hätten Glück gehabt. Aber
Oha.
Genau. Ja, das ist verrückt, wenn es ganz oben mal bröckelt, ne?
Ja, wenn da ein Problem kommt, dann hat man wirklich ein Problem. Ja, genau. Ja, das war es eigentlich schon, sage ich mal, groß aus der Cloud Native Security. Es gab noch ein paar andere Punkte. Also das war so ein bisschen krasser wird's nicht, sage ich mal so. Das war schon so der große Punkt. Dann gab es noch einen CVE in Argus CD. Und zwar eine Schwachstelle mit einem Score von 9.9, also critical, in Version 2.13, 2.14, 3.0 und eben ein Release-Kandidat bis hoch zu 3.1.1, in dem eben ein API-Token mit Project-Level-Berechtigung über den Project-Details-API-Endpoint sensibles Repository-Zugangsdaten, also entsprechend Benutzernamen, Passwort und so weiter, auslesen kann. Auch wenn der Token eben nicht oder das Token eben nicht explizite Berechtigung für Secrets in der API hat. Also das heißt, selbst Tokens mit nur in Anführungsstrichen nur Project-Get-Rechten sind betroffen und konnten eben entsprechend Secrets auslesen, was eben dazu führt, dass eben dieser entsprechend recht hohe Score auch dafür vergeben worden ist.
Und weil das auch ja quasi zum Ausnutzen gar keine Art von Skill erfordert.
Genau, eben.
Sondern du nutzt den Token, wenn du einfach nur gegen die API gehst und zufällig ist da wahrscheinlich jemandem dann irgendwann aufgefallen,
da kommt ja was mit, was sein. Genau, soll ich das sehen? Genau. Wahrscheinlich ist das so aufgefallen. Tatsächlich würde ich jetzt, wenn ihr das hört und ihr nutzt Argus CD, würde ich ganz schnell mal prüfen, auf welche Version ihr unterwegs seid. Sobald wie möglich ein Upgrade auf Version 2.13.9, 2.14.16, 3.0.14 oder 3.1.2, je nachdem eben welches Major Release ihr nutzt, durchzuführen, um entsprechend diese Schwachstelle so schnell wie möglich schließen zu können. Genau. Das war es eigentlich schon zu dem Thema Cloud Data Security. Habt ihr da noch was zu ergänzen, Volkmar, Felix?
Ach so, nein.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal
in die niegelnagelneue Rubrik.
Nach Down Under, genau.
Ab in den Kerker.
Genau, da gibt es auch, um euch nicht zu überfrachten am Anfang und direkt da jetzt nochmal einen stundenlangen Blog anzuschieben, gibt es nur quasi so ein paar Highlight-News aus dem letzten Monat. Es gab einen neuen, sowieso quasi, wenn ihr noch im letzten Monat noch mit reinnimmt, gab es Debian 13 als neuen Release. Also wenn ihr da Debian-Fans seid und irgendwelche Sachen habt, dann könnt ihr da erstmal ein Upgrade machen. Und es gibt auch schon jetzt die 13.1, 6. September. Das Ganze hat wieder relativ lange LTS, ne? Also könnt ihr euch dann auch ein bisschen drauf ausruhen. Und auch daraus abgeleitete Distros haben deswegen ja auch bestimmte Updates. Zum Beispiel gibt es die Linux Mint Debian Edition. GG. hat dann die Version 7. Jetzt quasi im nächsten Monat. Was sich daraus auch ableitet, worum man auch mal ein Projekt so ein bisschen featuren kann und ein bisschen gucken kann, okay, wer nutzt das so? Vielleicht eine kleine Diskussion. Daraus abgeleitet von Debian 13 gibt es jetzt auch Tails 7. Nutzt eben Debian 13 Trixie und GNOME 48. Diverse Verbesserungen, einfach ein bisschen Patches, was so ein Ding hat, und ist vor allen Dingen auch dedicated zu einem Langzeitentwickler des Debian, Tails und Tor Projektes, Luna, der letztes Jahr gestorben ist. Genau. Hat jemand von euch Erfahrungen mit Tails?
Tatsächlich nicht. Also habe ich noch keine Erfahrung mitgesammelt.
Ja.
Volkmar schreibt nur,
leider nicht.
Aber das nichts Geheimes.
Genau.
genau. Hast du denn Erfahrungen mit Tails gesammelt, Felix?
Ich habe es nur mal ausprobiert, aber ich hab nichts zu verbergen.
Das sagst du jetzt. Okay, alles klar. Dann reden wir da im Nachgespräch nochmal drüber. Aber, ja, gut. Ja, wunderbar. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall dafür. Damit wäre auch schon die News von Down Under kurz und knackig eigentlich schon zu, oder? Oder hast du noch, habt ihr noch was zu ergänzen?
Fällt dir noch was ein?
Nö, wir können das from here on weiter ausbauen. Ja. Damit fangen wir erstmal an.
Das finde ich gut. Genau, und dann kommen wir direkt auch schon weiter zu den Community und Events. Volkmar, da hast du eine Messe, die dir sehr am Herzen liegt, weil du da gerne hin
wolltest. Wir nicht hinfahren.
Genau, weil wir nicht hinfahren. Genau.
Ich glaube, wir haben es in 5 Episoden gesagt, dass wir hinfahren.
Haben wir wirklich angekündigt, dass wir hinfahren? Ich glaube, wir hatten es nicht offen gesagt.
Wir hatten es, naja, wir sind ja immer sehr, sehr, sehr würde konjunktivmäßig unterwegs. genau. Nee, CLC, also quasi die Continuous Lifecycle Messe, Konferenz, wie auch immer, die am 19. bis 20.11. stattfindet. Wir werden hingefahren. Wir fahren jetzt nun nicht hin. Wir sind dort nicht vor Ort. Leider aus Gründen, aber ihr könnt trotzdem hinfahren. Und wenn wir Glück haben, das ist so ein bisschen die Idee, liebe Kollegen und Freunde fahren dorthin von uns und vielleicht kriegen wir die dazu dann vielleicht nochmal in die Sendung. Also einer von denen heißt tatsächlich Patrick. Vielleicht wäre das wieder ein Grund.
Ja. So. Am Ende stellen wir fest, irgendwann, wenn der Podcast hier in die letzte Folge geht, dann wird euch eröffnet, den Zuhörenden da draußen, dass Patrick eigentlich nur ein alter Ego ist von Volkmar selbst. weil wir haben schon viel über ihn gesprochen, aber noch niemals ist er wirklich in Erscheinung getreten. Aber ja, genau. Ja. Von der Frisur wird es hinhauen, glaube ich, oder? Nein. Jetzt kriege ich Ärger.
Christian, das hört er auch.
Genau, aber genau. Dann gibt es noch den Cube Crash. Was
Cube
ist das
Crash,
denn genau?
Da bin ich drüber gestolpert. Das ist quasi so eine Konferenz. Also es ist virtuell, so wie ich es jetzt gesehen habe. Der findet dann leider morgen, unsere Ausstrahlung ist übermorgen, also gestern, statt. Dementsprechend wird das, glaube ich, nichts, aber der wird halbjährlich findet der statt, also im Herbst und im Frühling findet der statt. Und das ist dann halt so eine, ich sag mal, so eine Konferenz, wo sich halt die Experten entsprechend austauschen, beziehungsweise es Vorträge gibt hinsichtlich Best Practices zu Technologien. Und das finde ich ganz cool. Ich bin es mir nur tatsächlich durch den Google Kubernetes Podcast jetzt irgendwie in den Fokus gerückt. Mhm. Und ich dachte, das nehme ich mal mit rein.
Ja. Wunderbar. Ein weiterer Punkt wäre auch noch immer noch die Red Hat Summit Connect.
Ja.
Volkmar. Da wirst du dabei sein oder nicht? Weißt du es schon?
Das weiß ich noch nicht. Okay, tatsächlich habe ich die Person, die das dafür sorgen könnte, schon angeschrieben. Genau, aber das ist da zumindest das Ziel, dass wir beide da sind. Also Moritz ist auf jeden Fall dort.
Genau, ich werde wohl einen Vortrag halten.
Genau, ja. Und ich werde wild durch die Gegend rennen. Wenn
Felix,
ich
wirst du da sein oder ist Red Hat nicht so dein Gebiet?
Ich werde erstmal quasi, ich bin, glaube ich, auf der Backup-Liste.
Ach so, okay.
Ja, aber ich denke mal, dass die unser Erstgesandter wird wohl kommen können.
Wer ist denn der Erstgesandte?
Der Erstgesandte? Leon. Wenn Leon nicht
Ach so.
Kommt, dann
kommt. Ja, habe ich. Okay. Ja. Alles klar. Gut zu wissen. Okay. Hast du denn noch weitere Messen, auf denen du vielleicht vertreten sein wirst im Rest des Jahres?
Ich glaube, ich bin erstmal durch. Das Jahr ist ja auch gar nicht mehr so lang.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wir
müssen auch mal wieder ein bisschen arbeiten gehen, nicht immer nur auf irgendwelchen Messen Kaffee trinken.
Ja, das trinkt man ja nicht nur Kaffee, ehrlich gesagt. Aber ja, tatsächlich, ne? Wo du gerade gesagt hast, das Jahr ist ja schon wieder fast vorbei. Ich habe gerade auf den Kalender geguckt und man denkt so, ja, es ist September, aber es ist schon Ende September und bald fängt der Oktober an. Ja.
Das nächste Quartal, das letzte Quartal.
Oh, krass.
Ja, da haben wir es.
Dann haben wir noch Liebespost bekommen. Liebesbriefe aus Bielefeld. Stimmt das? Ist doch Bielefeld, oder?
Nee, ich glaube, der wohnt bei Bielefeld. Das weiß ich gar nicht.
Ich bin letztens in Bielefeld rumgefahren und da habe ich ein ganz, ganz großes Schild gesehen.
Es gibt gar
keinen
Was sind für Bielefeld? Das ist doch Bielefeld. Ne? Hör mir doch mal auf, du.
Du warst doch schon mal vor Ort, oder nicht?
Ende. Ja, nur am Bahnhof in Bielefeld. Gütersloh,
okay.
Aus Gütersloh tatsächlich, vom lieben Frank. Du hattest eine Frage zu der Thematik
Headlamp
how to make Cluster Names, weil du halt Probleme hattest mit diesen kryptischen Namen von Kubernetes, quasi mit den User-Cluster-Namen, was anzufangen beziehungsweise die zuzuordnen.
Genau, ich hatte die immer umgenannt gehabt und die Änderungen waren nicht persistiert worden. Allerdings hat Frank, also es ist ja schon was länger her, das war ja meine User-Erfahrung, die ich initial nach der KubeCon letztes dieses Jahr hatte. Und Frank hatte dann nochmal korrigiert gehabt, dass in der aktuellen Version das Persistieren kein Problem ist und man das nochmal ausprobieren kann.
Genau. Ansonsten gäbe es die Möglichkeit, das einfach in der Kube-Config anzupassen. Das ist aber bei vielen Clustern natürlich dann doch vielleicht ein Ding. Weiß ich nicht. Könnte man machen. Genau. Vielen Dank, Frank, für die Info. Das findet ihr auch
genau. Im
Podigy-Feed. Wie nennt sich das denn hier? Dingens da.
In den Shownotes.
Kommentar. In den Shownotes.
Nee, in der
Kommentarspalte.
In der Kommentarspalte, genau.
Im Podigy. In der Kommentarspalte unter
unserem Podcast.
Genau.
Genau. Dann kommen wir wieder zurück zu Volkmars alter Ego, beziehungsweise zum Patrick. Er hat nämlich wieder seine Kiste geöffnet und uns einen fabelhaften Tooltip für den Tüdelkrams präsentiert. Volkmar. Hast du davon schon mal gehört? Oder Felix, habt ihr schon mal von Gonzo gehört? Ich kenne nur Gonzo aus der Sesamstraße. Ich glaube, der hieß so, oder? Das war doch der in der Mülltonne sitzt, oder?
Ich bin tatsächlich, wollte ich gerade Nein sagen, dann mache ich die Seite auf und habe es doch schon gesehen. Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo man mir Dinge sagt und ich dann auch nicht mehr weiß, dass die existierte, aber ich sie mir dann tatsächlich angeschaut habe. Ja, also tatsächlich, ist quasi, ja.
Den hatte ich auch fast vergessen. Stimmt, aber den gibt es ja.
Wen habt ihr vergessen?
Den Vogel. Den Gonzo. Wieder
ja, das war der Vogel, eben. Ich habe aber immer gedacht, das wäre der Mann in der Mülltonne. Ja, aber ich habe die Sesamstraße nie...
Oscar ist der.
Ja, ich habe die Sesamstraße nie geguckt, aber ich habe gedacht, ich kenne die Leute da mit Namen, aber zumindest kann ich das auch nicht. Genau, aber was ist Gonzo, von dem wir sprechen? Das ist nicht der Vogel aus der Sesamstraße, sondern das ist...
Biber.
Der Biber ist ja immer von Go, oder nicht? Also das ist ja das Zeichen von Go, aber nee, Gonzo...
Go ist kein Biber, das ist ein Gopher.
Ein Gopher, genau, ja, aber er sieht aus wie ein Biber. Aber ich glaube, das ist hier auch der Gopher nur als verkleidet, aber wie auch dem auch sei.
Verkleidet als Biber.
Ja, genau, so können wir es. Der Gopher verkleidet als Biber. Gonzo ist ein Log-Analyse-Tool, was in Go geschrieben ist, wie vielleicht der Name schon sagt. Es läuft im Terminal als Text-User-Interface, also ohne direktes GUI, aber direkt in der Shell. Sehr stark inspiriert von Canon S, steht auch so in dem offiziellen GitHub-Repository. Und ist Open Source unter einer MIT-Lizenz und kann eben Logs in Echtzeit streamen, sodass man eben ebenso wie Canon S gerade sehen kann, was überall passiert. Und das auch schön mit einer visuellen Darstellung angereichert bekommt. Genau. Also wir können mehreren Logquellen gleichzeitig folgen, beispielsweise mit TailF, also wäre dann so die Funktionalität, die da mit drin ist, und neue Einträge entsprechend sofort sehen, unterstützt alle möglichen Formate, wie beispielsweise JSON, Plaintext, aber auch andere Log-Formate, wir können filtern, suchen, es gibt ein Dashboard mit Panels, so ein bisschen aufgeteilt, wie nach Severity beispielsweise, woher die Logs kommen, Heatmaps, alles Mögliche, und es gibt auch verschiedene Farbschemata und eine Konfiguration, die damit drin ist. Und was ich ganz besonders spannend finde, also spannend in Anführungsstrichen, Felix ist da vielleicht noch ein bisschen vorgezeichnet durch Christian, es gibt Funktionen, die die Logs mit KI untersuchen, also Muster erkennen, eben Auffälligkeit hervorheben können und so weiter und so fort. Und das bedarf natürlich auch API-Keys. Was sagt ihr dazu? Also das finde ich schon interessant.
Gut, muss man ja nicht. Also das kann man, finde ich ja eigentlich ganz gut. Also es ist optional, ergibt ja Sinn, das theoretisch zu haben. Und an sich ist ja, wenn man jetzt, wir sind ja auch immer mehr auf dem Punkt quasi Self-Hosting, wenn Volkmar das jetzt an seinen lokalen Lama-Server anbindet, dann ist da ja...
Hat er dir auch schon von seinem Lama-Server erzählt? Ach so.
Wir sprechen das. Und zum Beispiel, es gab ja auch bei Container Days einen Talk vom DNS-Michi, der auch quasi Untersuchungen von Code in GitLab-Pipelines mit lokalen LM-Modellen quasi verbunden hat. Mhm. Also ich glaube, es wird sich über die nächsten Jahre dann ein bisschen konsolidieren, wo man das quasi einsetzt und wo nicht quasi, ne? Also wo die Ergebnisse dann eben das so diesen Aufwand rechtfertigen. Mhm. Aber an sich eigentlich ganz cool. Jetzt an Cloud anbinden, es kommt ein bisschen auch an, was man für Logs hat. Seine Logs quasi ungefiltert an ChatGPT zu streamen, weil man sagt, okay, suchen wir mal die besten Sachen zusammen.
Gib mir mal einen Einblick.
Weiß ich nicht, aber ja, an sich, aber Tool sieht mega aus.
Ja, ich finde es auch, sieht toll aus. Ebenso wie Patrick Hermanns Haare. Das möchte ich an dieser Stelle nur nochmal gesagt haben.
Besser als meiner.
Genau.
Und voller.
Nicht, dass er
definitiv
jetzt sauer auf mich ist. Ja. Definitiv. Aber ja, ich kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Es sei denn, ja, ihr habt schon Erfahrungen damit gesammelt, dann teilt diese doch gerne mit uns. Ich frage mich tatsächlich immer, wo diese ganzen Tools so herkommen. Ne? Also ich meine, Canon S ist ja relativ breit bekannt und ja, aber ich meine, Felix, du hattest letztes Mal auch gesagt gehabt, dass du das VHS-Tool, was auch von Patrick kam, auch schon benutzt hast, auch jetzt auf den Container Days in deinem Vortrag.
Ja.
Da stellt sich mir die Frage, wie findet ihr sowas? Habt ihr ganz, ganz viele Leute, die ihr praktisch folgt auf GitHub und dann guckt ihr immer in den Feeds rein, was sie so gestartet haben oder wie kommt man darauf? Seid ihr einfach zu viel auf Reddit unterwegs?
So eine Mischung aus allem, glaube ich, ja. Gruppenzwang. Wer hat die coolsten neuen Pokémon-Karten?
Ja, ist wirklich so, oder?
Ja.
Ich glaube, also früher war ich da noch ein bisschen mehr hinterher, glaube ich. Also heute habe ich Patrick und euch. Da brauche ich mich nicht mehr belesen. Aber so tatsächlich über Zeitschriften, ne? Also das ist Zeitschriften, weil da hast du dann dieses fokussierte Wissen, wo dann halt irgendwer mal was raushaut, was gut ist. So. Was weiß ich, die IT-Rubrik, die Tool-Rubrik von der T3N oder sowas. Da fällt immer sowas raus. Ja. Manchmal sehr fokussiert, defokussierend und dann sind es dann halt auch Tools, die man alle irgendwie auch nur so halb braucht, aber ja.
Da fehlt jetzt nur noch als Hinweis praktisch, die schickt noch immer eine CD-ROM, dann habe ich die gleich da.
Genau.
So. Ja, wunderbar. Das fand ich gerade schön. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal eine Special-Folge zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber dieses Jahr, da könnten wir wirklich an den Patrick zu einladen und wir sprechen mal über kleine Tools im Ökosystem.
Ach so.
Ja. Folg mal. Du willst mich zanken, oder?
Du hast Bock auf Backstage, habe ich mir gesagt.
Nein, also Backstage ist eine solide Lösung, aber ich habe es bis jetzt noch nie irgendwo gesehen, wo es vernünftig eingesetzt worden ist und auch wirklich entsprechend maintained worden ist. Dementsprechend kann ich den Hype darum zumindest auf dem europäischen Markt nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren. Folg mal.
Das erzähl mal Spotify, du.
Wie bitte?
Das erzähl mal Spotify.
Spotify. Ich benutze kein Spotify mehr.
Spotify.
Aber
du musst einfach dein J-Hipster-Game ein bisschen aufleveln, dann ist das auch mehr dein Tool.
Ja, also ich meine,
Jamstack for the win.
Ich finde es sehr spannend, dass ich mit Leuten spreche, die beispielsweise sagen, so ja, ich wollte mir jetzt Backstage im Produktiv verwenden und stellt man ganz schnell die Frage oder man kommt dahin, wie maintaint man das denn? Ja, das ist mein Hauptproblem, weil Backstage ist nicht einfach wie Rancher oder sowas, was man sich da so mit einem Helmchart reininstalliert und dann ist man fertig und dann kann man arbeiten, sondern es ist wesentlich komplexer und bedarf mehr Aufwand. Es sei denn, man nimmt sowas wie Roadie oder Port oder sowas als Konsumentenvariante dann entsprechend, was dann wiederum Geld kostet. Ja, ich finde es sinnvoll, dass es sowas gibt, aber das ist sehr viel Arbeit, sag ich mal so. Genau, damit habe ich jetzt auch beispielsweise schon wieder, glaube ich, ein bold Statement gesetzt. Dementsprechend, ich freue mich auf Feedback und ja, damit wäre jetzt die erste große Folge mit Felix als unser neues Mitglied abgeschlossen, oder?
Ja.
Hat mich gefreut.
War schön, Felix.
Schön.
Danke. Ja. Danke, dass du mitspielen möchtest hier.
Genau. Vielen Dank auch an euch da draußen, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns natürlich über Verbesserungswünsche, Vorschläge, was wir demnächst beleuchten können. Vielleicht habt ihr auch noch eine Messe oder einen Meetup, wo wir hinkommen können, wo wir mal mit euch sprechen können. Sagt gerne Bescheid, dann schauen wir, dass wir vorbeikommen können. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank an Felix, vielen Dank an Volkmar für diese tolle, grandiose Folge an einem Dienstagnachmittag. Und wir haben anderthalb Stunden aufgenommen.
Das nächste Mal machen wir wieder morgens, ne?
Ja, genau, dann wird es auch ein bisschen peppiger. Aber ja, genau. Vielen Dank und
vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.